Aber wir wissen auch, dass Eunuchen im Volk Gottes keinen Stand hatten, waren Außenseiter. Und trotzdem macht sich dieser Kämmerer, dieser Staatsbeamte auf einen weiten Weg, vielleicht 2000 Kilometer, um das Wort Gottes zu hören. So viel Anziehungskraft hatte dieses Wort Gottes für ihn. Sich auf den weiten Weg gemacht hat, um im Jesaja dann, oder beziehungsweise um in Jerusalem dann eine Schriftrolle zu kaufen. Das allein zeigt schon, dass er ein sehr reicher Mann gewesen sein musste, weil Schriftrollen, die waren nicht billig damals, die wurden ja händisch in monatelanger akribischer Arbeit geschrieben. Die hat er sich gekauft und weil er so eine Freude gehabt hat, hat er sie dann schon auf dem Weg von Jerusalem weg aufgerollt und hat begonnen zu lesen. Und hat nur Bahnhof verstanden. Und ich denke, so geht's vielen Menschen auch heute, in unserer heutigen Zeit. Irgendwer sagt ihnen, du sollst die Bibel lesen, das ist gut für dein Leben, und sie schlagen auf und verstehen nur Bahnhof. Und dann braucht es jemand, der hingeht und sagt, verstehst du, was du da lest? Stellt euch den Philippus vor, so dahergelaufener Wanderprediger, geht zum Finanzminister in seinem Prunkwagen, das war kein normaler Wagen, war ein Prunkwagen, der war gut angezogen, der Bursch hat eine teure Schriftrolle in der Hand und sagt, checkst du das überhaupt, was du da lest? Und dieser Mann ist sehr weise, obwohl er eine hohe Stellung hat, sagt er, nein, ich verstehe es nicht. Das ist vielleicht der große Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Heutzutage zu bekennen, nein, ich verstehe was nicht, das kriegen wir ja fast nicht über die Lippen, gell? Aber er sagt, nein, ich verstehe es nicht. Und dann geht die Geschichte ihren Lauf. Das ist jetzt nicht mehr Predigt, gell? Ich will es nur ein bisschen erklären. Und dann nimmt der Philippus diesen Text aus Jesaja und erzählt von Jesus, dass das alles erfüllt ist, dass alles schon da ist. Und der Kämmerer sagt, das möchte ich haben. Das will ich auch haben. Da drüben ist Wasser. Und dann geht's recht zackig, gell? Wasser rein, Wasser raus, abtrocknen, das steht nicht da, aber ich nehme es einmal an, wieder anziehen. Und dann sagt der Heilige Geist, so, das Wichtigste haben wir erledigt und der Philippus ist wieder weg. Bin mir ab, Scotty. Und der Kämmerer ist allein. Aber das Faszinierende an dem Text ist, wie hört der Text auf? Und er zog seines Weges fröhlich. Und ich beschäftige mich jetzt schon fast ein Jahr mit diesem einen Text, dieser eine Vers, er zog seines Weges fröhlich. Und ich ring drum und bet drum, dass Gott mir das schenken möge, wenn ich von Jesus erzähle, dass die Leute dann fröhlich weggehen. Wir haben ja ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Und alles, was jetzt gleich in der Predigt besprochen wird und angesprochen wird, dient dazu, uns zu festigen und zu bezeugen, dass wir eine frohe Botschaft haben. Und dass diese frohe Botschaft unter die Menschen gehört. Diese frohe Botschaft weitergesagt werden muss. Und so hat mir dieser Vers, Karl-Heinz hat zu mir gesagt, du predig über das, und er ging seines Weges fröhlich, predig über das. Und ich hätte es eigentlich auch so vorgehabt. Aber irgendwie wollte ich da nicht stehen bleiben, sondern ich wollte schauen, was heißt das jetzt für unsere Gemeinde, für jede Gemeinde, nicht für unsere, für jede Gemeinde. Aber natürlich ganz persönlich, weil ich bin ja in dieser Gemeinde, was heißt das jetzt für uns? Und weil ich es nicht mit meinen Worten beantworten wollte, da ist die Chance viel zu groß, dass ich einen Blödsinn sage, habe ich mir einen Text aus dem Kolosserbrief rausgesucht. Und der steht im Kolosser im zweiten Kapitel. Und das sind die Verse 6 bis 23. Und das könnte man jetzt da irgendwie draufschießen. Ist schon da. Super. Die Technik, faszinierend. Kolosser 2, 6 bis 23. Und ich lese euch das jetzt einmal vor. Das ist mein Predigttext für heute. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Dieser Geist hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumonds oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen. Aber der Körper gehört Christus. Lasst euch von niemandem um den Siegespreis bringen, der nach eigener Wahl in Demut und Verehrung der Engel auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat und ohne Ursache in seiner ungeistlichen Gesinnung eingebildet ist. Und der sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so zu der Größe wächst, die Gott gibt. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt abgestorben seid, warum lasst ihr euch dann Vorschriften auferlegen? Als lebtet ihr noch in dieser Welt. Du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten, du sollst nicht berühren, was doch alles bestimmt ist, durch den Verbrauch verzehrt zu werden. Es sind Gebote und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein der Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, was aber keinen Wert hat und nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Eitelkeit dient. Lieber Herr Jesus Christus, es ist ein sehr dichter, sehr kompakter Text, wo Paulus ganz viele Punkte zusammenfasst, die seiner Meinung nach wichtig sind für eine lebendige Gemeinde. Herr, so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen ganz weit öffnest, damit wir deine Weisheit und deine Wahrheit verstehen, so wie du es verstanden haben willst. Ich möchte bitten, Herr, dass du segnest das Hören und segnest das Reden. Amen. Wie gesagt, das ist ein relativ kompakter Text, gell? Man tut sich leichter, wenn man in Abschnitte teilt. Und der erste, mich bringt das überhaupt nicht raus. Also wenn es euch nicht stört, mich stört es überhaupt nicht. Ich predige so oft in Afrika und da ist sowieso die ganze Zeit ein Gewusel. Da gibt es nicht ein Kind, da gibt es 50 Kinder, die so umeinander lebendig sich äußern. Und trotzdem musst du auf den Punkt kommen. Also mich stört es nicht. Wenn es euch nicht stört, das soll sein. Gell? Entspann dich. Der erste Abschnitt, das sind so die Verse 6 bis 8. Da geht es darum, was braucht denn eine gesunde Gemeinde? Und da haben wir mal den Vers 6, da schreibt Paulus, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Paulus spricht davon, dass wir Christus angenommen haben. Im Griechischen steht da ein Wort, das etwas anders übersetzt gehört. Da steht nämlich empfangen. Annehmen heißt ja da, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht dabei, bei annehmen, da tue ich ja was, gell? Aber das ist nicht der Punkt bei Christus, sondern es geht um empfangen. Wir empfangen Jesus Christus. Sein Angebot empfangen wir. Im 1. Korinther 15, Vers 3 wird davon gesprochen, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Wir tun nichts dazu. Es ist Christi Geist. Nun, wir haben Jesus Christus empfangen. Wir haben uns bekehrt. Was gehört denn zu einer tüchtigen Bekehrung? Was gehört denn zu einer richtigen Bekehrung? Da kriegen wir Antwort aus der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte im Kapitel 28. Im Vers 27 steht: Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, sie hören schwer mit den Ohren, ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Also was gehört dazu? Es gehört dazu das Sehen, es gehört dazu das Hören. Und das Verstehen, das Herz gehört dazu. Da muss man ein bisschen hebräisches Denken einschließen. Nach hebräischem Denken sitzt der Verstand im Herzen. Nicht da oben. Das lässt sich zu sehr, zu leicht in die Irre führen. Das Herz gehört dazu. Das heißt, sehen, hören, verstehen. Was sehen wir bei einer Bekehrung? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Bei meiner Bekehrung habe ich Menschen gesehen, die haben mir Jesus Christus vorgelebt. Ich habe zuschauen können, was es heißt, mit Christus zu leben. Vor meiner Bekehrung habe ich Menschen kennengelernt, die haben mir aus der Bibel vorgelesen. Ich habe Gottes Wort gehört. Sehen, hören. Und dann irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich verstanden habe, dass das nicht irgendeine Lehre ist, sondern dass das ist, was mein Leben bestimmt. Ob ich es annehme oder nicht, ist die zweite Frage. Der erste Punkt ist, es bestimmt mein Leben, denn es geht um den Herrscher und um den König, der alles geschaffen hat. Ob ich an diesen Herrscher glaube, ob ich an diesen König glaube oder nicht, ist einmal in erster Linie sekundär. Er ist Herrscher, er ist König der ganzen Welt, der ganzen Menschen, ob ich an ihn glaube oder nicht. Und an dem Punkt angelangt, hat mir mein Herz gesagt, das ist Wahrheit. Und Freddy, da gehörst du hin. Das ist Heimat. Da ist Gott. Sehen, hören und verstehen. Was eine gesunde Gemeinde braucht, ist Menschen, die Christus gesehen haben, die sein Wort gehört haben und die darauf reagiert haben, sich bekehrt haben, zu ihm hin. Das angenommen, empfangen haben, was er zu geben hat, nämlich seinen Heiligen Geist. Ihn persönlich. Das zweite, was der Paulus dann anspricht, ist: Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich an Danksagung. Das heißt, das Zweite, was wir als Gemeinde, aber natürlich auch jeder persönlich ganz, ganz dringend brauchen, ist ein gesundes Wachstum. Wie geschieht Wachstum, gesundes Wachstum? Aus gesunden Wurzeln. Wo sollen wir verwurzelt sein? Paulus spricht es an. In Christus. Leben mit ihm. eine lebendige Beziehung haben, auf ihn gebaut sein, fest im Glauben stehen, das ist es, was uns wachsen lässt. Das ist es, was uns feststehen lässt. Das ist es, worauf es ankommt. Fest verwurzelt sein. Wozu führt das? Das gibt da so als Draufgabe, wenn ihr so wollt, das Sahnehäubchen noch dazu. Wozu führt das? Zur Dankbarkeit. Wenn ich in Christus fest verwurzelt bin, wenn er der ist, auf den alles aufbaut in meinem Leben, dann führt es zu Dankbarkeit, ob ich will oder nicht. Dann führt es mich auch dazu, dass ich anderen Menschen so begegne, dass sie ihres Weges fröhlich ziehen. Und jetzt fallen auf einmal so die ganzen Textstellen des Gottesdienstes für mich, sind da an dem Punkt zusammengefallen. Dann führt es auch dazu, Matthäus 25, Vers 40, dass ich gerne für andere sorge. Nicht, weil es in der Bibel steht und weil ich muss, sondern weil ich in Christus verwurzelt bin. Daraus entspringt es, die Dankbarkeit. Gesundes Wachstum, was braucht es noch? Da ist der Paulus auch sehr realistisch. Ein gesundes Misstrauen, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leere Täuschung. Nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Seht zu. Ins heutige Deutsch übersetzt würde man sagen, pass auf, Vorsicht. Und das ist jetzt ein Text, da kann man eine Stunde drüber reden, werde ich nicht machen. Es geht darum, dass wir uns nicht ausstrecken sollen nach dem, was sich Menschen ausdenken, nach dem, was Menschen dem Evangelium, der guten Botschaft alles dazufügen oder auch dazugefügt haben im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte. Und das geht's nicht, sagt er. Seht zu, dass euch niemand einfängt. Einfangen ist ein interessantes Wort. Wisst ihr, wie das auf Griechisch heißt? Und ich glaube, der Paulus macht eine kleine Wortspielerei. Das ist auf Griechisch, ich habe mir es aufgeschrieben, das ist ja kompliziert zum Sprechen, aber auf Griechisch heißt es Synlagogo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, klingt ein wenig nach Synagoge, gell? Synlagogo. Dass euch niemand synagogt. Das war nämlich eines der großen Probleme der Kolosser, dass sie zurück wollten in die Gesetzlichkeit. Sie wollten so ein Jesus plus. Also nicht Jews plus, nicht verkehrt her, sondern Jesus plus. Ja? Jesus und noch was dazu. Jesus und noch die Gesetzlichkeit dazu. Da kommt dann später das Ganze, du sollst das nicht essen, du sollst das nicht trinken, du sollst auf dem Punkt nicht beten, das ist gefährlich, du sollst dort beten, weil das ist geheiligt, du sollst dort und so weiter und so fort. Die Gefahr ist gegeben gewesen in Kolossee und ich glaube, die Gefahr gibt es auch heute in jeder Gemeinde. Dass wir uns irgendwas umhängen lassen zu Jesus dazu, das brauche ich unbedingt, sonst bin ich kein guter Christ. Jesus plus, Jesus ist nicht genug. Und dann, was kommt dann? Wieder Regeln. Wieder ein großes Regelwerk. Wieder etwas, wovon der Paulus hier sagt, durch die Philosophie, durch die Überlieferung, durch die Elemente der Welt. Das heißt, wir müssen als Gemeinde ein gesundes Misstrauen haben zu allem, was so neu dazukommt. Jetzt bin ich, ihr kennt es mir gut, nicht ein Mensch, der Neuem komplett verschlossen ist. Der Fortschritt schreitet voran, ob wir wollen oder nicht. Ob es immer Fortschritt ist, ist die zweite Frage. Es wird immer wieder neue Sachen geben und da darf man auch eine Offenheit haben dazu. Aber es muss sich am Wort Gottes messen lassen und es muss vom Wort Gottes gedeckt sein. Und wenn was Neues in einer Gemeinde dazukommt, das nicht vom Wort Gottes gedeckt ist, wo etwas, das vielleicht in der Bibel vorkommt, dann ein Übergewicht kriegt, Da muss man vorsichtig sein. Dann sagt der Paulus, seht zu, dass euch niemand einfängt. Ein gesundes Misstrauen. Das ist so der erste Block, die Verse 6 bis 8. Dann gibt es einen Block, das sind so die Verse 9 bis 15. Da sagt uns Paulus, was wir alles in Christus haben. Er sagt, nehmt euch in Acht vor dem, was die Menschen da so produzieren und schaut auf das, was ihr in Christus habt. Da habt ihr nämlich sehr viel, sagt er. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, das Schlüsselwort in dem ganzen Text ist in ihm. Ich hoffe, es ist rübergekommen, ich habe es auch beim Lesen so betont. In ihm. Mit Christus. Was heißt das in ihm? Gell? Das ist ja so, da sitzen halt so viele Menschen oben, ich muss da rauf auch öfters schauen. In ihm, das ist so ein Wort, das lässt sich ganz schwer interpretieren. Gell? Für mich ist es einfach, ganz nah bei ihm zu sein, dem nachzuspüren, wie Christus gehandelt hat, sehen, was Christus gesagt hat, hören, was Christus vorgelebt hat und das mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Herzen zu erfassen, ans Herz ranlassen. Und wenn es dann schon im Herz ist, dann zu meiner eigenen Welt, zu meinem eigenen Leben zu machen. Sehen, hören, verstehen und zu meinem eigenen Leben machen. In ihm leben, ganz nah dran, mit ihm unterwegs sein. Das ist das Schlüsselwort, in ihm. Was werden wir haben? Wir werden die Fülle haben. Wenn wir Christus haben, haben wir die Fülle. Wir brauchen nichts anderes mehr. Wenn wir Christus haben, dann haben wir auch Veränderung. Die Verse 11 bis 12. Da wird was passieren in deinem und meinem Leben. Da ist was passiert in deinem und meinem Leben. Das hat uns vollkommen verändert. Wir sind beschnitten worden. Wir haben abgelegt den sündigen natürlichen Menschen. Wir sind begraben worden in der Taufe. Wir sind auferstanden aus der Kraft Gottes. Er hat uns aus den Toten erweckt. Lauter Veränderungen in unserem Leben. Auf gut Österreichisch, er hat aus der Leiche Alfred ein lebendiges Wesen Alfred gemacht. Vorher, nachher. Wir sind neue Menschen. Und er kommt dann mit drei Ausdrücken. Das ist ein bisschen, ein bisschen verwirrend vielleicht am Anfang. Erstens redet er davon, dass wir beschnitten wurden. Aber er meint damit nicht die Beschneidung der Juden. Das ist nämlich auch wieder eigentlich Ironie den Juden gegenüber. Er sagt, wir sind beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht durch Menschenhände geschieht, sondern wir sind im Römerbrief sagt, dass am inwendigen Menschen, am Herzen beschnitten wurden. Da ist etwas anders. In Christus haben wir durch die Taufe neues Leben und durch die Taufe sind wir beschnitten worden. Das kommt dann mit dem zweiten Ausdruck, begraben. Und dieses Begraben ist ja das tiefe Symbol der Taufe. In Christus lebe ich ein Leben ohne Christus vorher. Das wird begraben und das Wasser getaucht. Heutzutage leider nur mehr besprenkelt, aber grundsätzlich einmal unter das Wasser getaucht. Und dann wird ein neues Leben geschenkt aus dem Wasser heraus. Das heißt, ich sage, du, mein Leben, mein altes Leben ohne Christus, das gehört ersauft. Tod, Ende. Aber in Christus darf ich mit ihm auferstehen, so sagt uns die Schrift. Ich habe neues Leben. Dazu dient die Taufe. Darum redet der Paulus vom Beschneiden, Begraben und wieder auferstehen in der Taufe. Das ist eigentlich ganz einfach. Das, was Christus für uns getan hat, wird in der Taufe symbolisiert. Und in der Taufe habe ich ein sichtbares Zeichen dessen, was in meinem Herzen schon längst passiert ist. Ich habe mich zu ihm hingewandt. Ich habe neues Leben empfangen. So wie das Volk Israel, das aus Ägypten rausgezogen ist. Durchs Wasser hindurch, ins Wasser rein, ins neue Leben hinein. Und nie wieder zurück. Sie haben zwar die ganze Zeit gegen Gott gemurrt, aber Gott hat sie nie wieder nach Ägypten zurückgeschickt. Im gelobten Land hat sie ein bisschen verzögert, aber er ist ans Ziel gekommen mit ihnen. Nie wieder zurück. Wenn du dich einmal an Christus hältst, wenn du dich einmal zu Christus bekehrst, dann wirst du nie wieder unter den Schatten, unter den Fluch der Sünde fallen. Dann bist du erlöst. Du hast neues Leben. Kein Weg zurück mehr. Christus sagt selber, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das wäre nämlich auch so eine neue Jesus-Plus-Lehre. Ja, du hast Jesus, aber jetzt schau mit Zittern und Zagen. Schau, dass du ja bei Christus bleibst, sonst verlierst du das Leben wieder. Oh nein. Paulus sagt es ganz klar im Römerbrief im Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Ich kürze ab, das sind viele Worte, da steht, nichts wird mich trennen von der Liebe Christi. Nichts. Nicht einmal ich selber. Wenn man den Text genau liest, nicht einmal ich selber kann mich trennen. Bin in seiner Hand. Und dann sind wir mit ihm auferweckt und dann beginnt neues Leben. Dann sind wir alle neu. Blitzeblank. Schaut euch an. Dreht euch zueinander. Neu. Ist das nicht schön? Lauter neue Menschen. In Christus. Freihaus geschenkt. Du brauchst nur Ja sagen. Neue Menschen, auch da oben. Alles neu in Christus. Und das ist das Wunder Gottes. Wir sind auch, wir erleben in Christus dann auch Befreiung. Ui, jetzt wird es tief, gell? Befreiung. Das sind dann die Verse 13 bis 15 vom Tod. Paulus sagt es in einem anderen Brief, Tod, wo ist dein Stachel? Nichts kann mich mehr trennen von Gott, also hat der Tod keine Macht mehr über mich. Ich sage immer dazu, ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Vor dem Sterben sehr wohl, gebe ich ganz ehrlich zu. Sterben, da weiß man nicht, was auf einen zukommt. Das kann manchmal ziemlich garstig sein. Aber der Tod selber hat keine Macht mehr über mich. Denn ich weiß, in dem Moment, wo ich tot bin, bin ich bei Christus. Denn er ist der Ewige. Er ist immer schon da und wartet auf mich. Und wenn ich tot bin, gibt es keinen Raum mehr, gibt es keine Zeit mehr, dann bin ich bei Christus. Und wisst ihr was, da haben wir, ich weiß nicht, wann war denn das, da haben wir im Auto, glaube ich, philosophiert. Wenn es keinen Raum und keine Zeit mehr gibt und ich stirb und bin bei Christus, dann hat wer gesagt, ja, das ist für dich gut, aber deine Kinder und deine Frau, die muss noch so lange leben. So genau, die wird auch schon dort sein. Dann haben sie mich ganz verwundert angeschaut. Da sage ich, na klar, es gibt keinen Raum und keine Zeit mehr, ob die jetzt 1000 Jahre später, 100 Jahre später, 10 Jahre später oder ein Jahr später sterben. Die sind auch schon dort. Wir denken Ewigkeit immer als lange Zeit, gell? Aber das stimmt nicht. Ewigkeit ist etwas, das außerhalb unseres Vorstellungsvermögens liegt. Das hat sogar der Reinhold Messner, der Buddha-Statuen sammelt, verstanden. Er spricht von dem Geheimnis jenseits dessen, was wir begreifen. Und das nennt er das Göttliche. Ich sage euch ganz ehrlich, es hat mich sehr verwundert, weil ich Reinhold Messner immer mit Nepal und so in Verbindung bringe. Aber er ist der Wahrheit sehr nahe gekommen. Wir können es nicht begreifen, aber in dem Moment, wo ich sterbe, bin ich bei Christus. Das ist einmal sicher, das sagt mir die Schrift. Und ich glaube, dann sind auch alle meine Lieben da. Es gibt ja keine Zeit mehr. Es ist alles da. Es ist alles da. Freut euch. Frohe Botschaft. Der Tod hat keine Macht mehr. Sterben, ja. Sterben. Wir sind befreit von Schuld. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich möchte nicht mehr drauf eingehen. Es ist weg. Ich darf durchatmen. Keiner hängt mal einen Müllstein mehr um und sagt, Freddy, du wirst das sowieso nicht schaffen. Das stimmt, sage ich. Ich werde es nicht schaffen. Aber Christus hat es schon geschafft. Frohe Botschaft. In ihm. Nur in ihm. Und wir sind befreit vom Bösen. Von all dem, was gegen uns kämpft. Von all dem, was uns immer wieder in die Irre führen will. Von all dem, was unser Herz beschwert. Und das sagt Christus diesen Kolossern zu. Das sagt Paulus diesen Kolossern zu. Und das ist es, was wir uns gegenseitig immer wieder zusagen müssen. Was wir in Christus haben. Weil dann die Verse, die dann kommen, das sind dann die Verse 15 bis 23, da sagt der Paulus, nimmt er noch einmal Bezug, was die Irrlehrer, was all die Menschen, die gegen Christus sind, die nur Jesus Plus reinbringen wollen, die nur eine Sonderlehre reinbringen wollen, was die nicht können. Die können nämlich keine Fülle bringen. Das steht dann in den Versen 16 und 17. Die hängen da wieder einen Müllstein um. Die sagen, du musst dich bemühen. Du musst ein braver Christ sein. Du darfst beim Predigen nicht die Hände in die Tasche stecken. Und außerdem musst du Krawatte tragen. Ist okay. Ich sage, blöde Hand, tu es raus. Muss eh nicht unbedingt sein, aber mein Heil hängt davon nicht ab. Die sagen, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich sage, Blödsinn, du darfst. Es ist eine Freude. Es ist ein Vorrecht. Und wenn du einmal zu müde bist, am Sonntag in die Kirche zu gehen, dann bleib liegen. Und hab im Bett Gottesdienst. Es funktioniert auch. Glaubt's mir, ich mache das ab und zu. Jetzt habe ich mich verraten. Fülle können die Irrlehrer nicht bringen. Veränderungen können die Irrlehrer nicht bringen. Schreibt er dann in den Versen 18 und 19. Denn die menschlichen Lehren, die verändern das Herz nicht. Die menschlichen Lehren führen immer nur, wenn sie spirituell sind, in die Religion. Wenn sie politisch sind, in die Ideologie. Und Fakt ist, damit sowohl mit Religion als auch mit Ideologie werden Menschen in die Irre geführt. Wisst ihr, wie man Religion buchstabiert? Wir haben doch ein paar Lehrerinnen unter uns. Wie buchstabiert man Religion? Brigitte, komm. Du weißt, das ist eine Fangfrage, gell? Nein, das hat sich nicht so schwer. Religion buchstabiert man mit T-U-N. Tun. Das ist der Kern aller Religion. Da wird dir gesagt, was du alles tun musst, damit du Gott erreichst. Wisst ihr, wie man Evangelium buchstabiert? Nur ein schweres Wort. Nicht schon wieder du. Evangelium. Nein, fangt es gar nicht an. Wisst ihr, wie man das buchstabiert? Ganz leicht. G-E-T-A-N. Getan. Getan. Die Religion sagt dir, was du alles tun musst, um Gott zu erreichen. Das Evangelium sagt dir, was Gott getan hat, um dich zu erreichen. Das ist die frohe Botschaft. Ich kann nichts tun und ich muss auch nichts tun, denn Christus hat alles getan. In ihm soll man verwurzelt sein. In ihm ist die ganze Weisheit. In ihm ist alles erfüllt. Also, Abschluss steht hier. Was ist wichtig? Was wäre mir wichtig, wenn du heute nach Hause gehst, dass du ein Herzen hast? Dass ich mich und dass du dich erinnerst, was wir alles in Jesus Christus haben. Die Fülle. Seine Liebe. Das absolute Ja für dich und für mich. Ohne Konsequenzen. Sine qua non. Das Zweite, dass wir aufeinander aufpassen. dass uns niemand mit Menschenlehre einfängt. Dass wir aufeinander aufpassen, dass wir uns auch nicht selber mit Menschenlehre einfangen und uns gegenseitig in unserer Gemeinde Müllsteine umhängen mit allem möglichen Tinef. Dass uns niemand versklavt, denn wir sind frei. Zur Freiheit sind wir berufen. Und das hat uns Christus geschenkt. Und darüber dürfen wir froh unseres Weges ziehen. Amen. Ich möchte noch eine Minute Ruhe, Stille haben und einfach jeder für sich. Das, was Christus dir jetzt gesagt hat, ich weiß es nicht, dass du das nur mal im Herzen festmachst. Eine Minute und dann hören wir noch ein Lied, glaube ich.